Der Text aus der Bibel, den wir vorhin gehört haben, das ist ein Brief von Paulus. Paulus war sowas wie einer der Gründerväter der christlichen Gemeinde. Er war ein Apostel, also so eine Art Reisemissionar. Er kommt aus der Nähe von Israel, er hat Jesus durch ein dramatisches Bekehrungserlebnis kennengelernt und jetzt zieht er überall im Mittelmeer herum, gründet christliche Gemeinden und erzählt die gute Botschaft von Jesus. Dieser Brief hier, der geht an eine Gemeinde in Philippi. Das ist in Mazedonien, also so ein bisschen nördlich von Griechenland. Die erste Gemeinde in Europa, der Weltgeschichte. Ja, und hier gibt es ein ganz lebendiges Gemeindeleben. Hier gibt es richtig motivierte Christen, die wirklich voll bei der Sache sind, was ihren Glauben angeht. Sie haben schon erste Christenverfolgung erlebt, leider damals normal, aber haben standhaft durchgehalten. Und sie unterstützen diesen Paulus in seinem Dienst. Unter anderem haben sie ihm mal eine große Geldspende zukommen gelassen. Ja, und Paulus und diese Gemeinde hier in der Stadt Philippi, die sind immer noch in Kontakt. Er ist für sie sowas wie ein geistlicher Lehrer, ein Coach für das Leben als Christ. Und das macht er nicht nur durch Besuche, sondern auch durch Briefe. Und ich möchte uns nochmal in einer neueren Bibelübersetzung den Abschnitt vorlesen, den wir eben gehört haben. Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch wirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Ich fange nochmal mit dem ersten Satz an. Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe, aber hört nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sagt Paulus, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Vorweg, dieser Paulus hier, der hat eine Autorität als geistlicher Lehrer. Es gibt ja immer wieder so manche Leute, die sagen, naja, okay, also was Jesus sagt, darauf lasse ich mich ein, das ist schon irgendwie wichtig, aber was sonst da so ringsrum in der Bibel steht, das kann man auch irgendwie getrost vernachlässigen, das haut so nicht hin. Paulus, genau wie die anderen Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, sie sind autorisiert, das Wort von Jesus weiterzugeben, sie sprechen in seinem Namen. Ja, was soll das jetzt hier heißen, was wir gerade gehört haben? Paulus ist da gewesen, in dieser Stadt Philippi. Er hat diese Gemeinde überhaupt erst gegründet. Er hat Leute gefunden, die sich von Jesus haben rufen lassen. Und er hat Zeit mit ihnen verbracht, hat ihnen Starthilfe auf ihrem Weg in ihren eigenen Glauben gegeben und hat sie an vielen Stellen an der Hand genommen. Wie geht das, so ein Leben mit Jesus? Jetzt kann er natürlich nicht die ganze Zeit da bleiben. Und jetzt sagt er, Leute, auch wenn ich weg bin, behaltet das im Herzen, was ich euch gegeben habe. Behaltet das vor Augen, was ihr von Jesus gehört habt. Und jetzt geht auch eigene Schritte in eurem Glaubensleben. Hier ist so ein bisschen der Gedanke drin, mein Glaube, meine Verbindung zu Jesus, für den ich mich entschieden habe. Das ist was, wofür ich eine Verantwortung habe. In einer Gemeinde zu sein, christliche Angebote zu nutzen, Veranstaltungen, YouTube-Videos, was auch immer. Also alles an Input, an Denkanstößen, alles, was meinen Glauben so von außen nährt. Das ist alles wichtig und das brauchen wir als Christen, aber es nützt nichts, wenn ich nicht auch was für meinen Glauben selber tue. Wenn ich nicht selber auch konkrete Schritte in meinem Leben mit Jesus gehe. Es ist gut, Eltern zu haben, die einem was über den Glauben vermitteln. Es ist gut, wenn man vielleicht einen christlichen Redner hat, den man immer wieder besonders gerne hört. Ich kenne viele, die da total von profitiert haben. Super, aber vergiss nicht, selber aktiv zu werden. Christsein funktioniert nicht, wie dass man sich einfach vorm Fernseher berieseln lässt oder so und das einfach so auf sich draufströmen lässt. Es hat auch was zu tun mit selber losgehen und konkret mit Jesus gehen. Das kann heißen, selber Bibellesen anfangen, auf eine Weise, die zu mir passt. Selber sowas wie ein Gebetsleben einzuüben. Gemeinschaft mit Leuten suchen, wo ich weiß, die haben auch eine Entscheidung für Jesus getroffen, die sind auch irgendwie im Glauben unterwegs. Und natürlich mittel- bis langfristig auch einen Hausputz in meinem Leben machen. Viele Dinge, die ich vielleicht vorher normal gefunden habe, passen nicht mehr unbedingt zum Leben mit Jesus. Da gibt es auch manche Sünden, die einfach verschwinden müssen. Das Ganze macht so ein bisschen diese persönliche Dimension des Glaubens deutlich. Ich brauche Personen, die meinen Glauben mitprägen, die mit mir auf dem Weg sind, die mich auch mal auffangen, wenn es gerade nicht so richtig geht. Aber das muss zusammenkommen mit dem, was ich selber für meinen Glauben tue. Und so sagt auch Paulus hier, ich war da, ich habe, als ich bei euch zu Besuch war, euch ganz viel mitgegeben, aber jetzt wendet das auch selbstständig an, was ihr von Jesus gehört habt. Setzt es um. Ja, dann geht's weiter. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Oder nach der Lutherbibel, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Das ist wieder eine von diesen ziemlich steilen Aussagen aus der Bibel. Das ist keine einfache Bibelstelle. Deswegen wie immer die Bitte, selber die Bibel in die Hand nehmen, selber nachlesen, selber eine Meinung dazu machen. Ja, was soll das heißen? Das Deutsch ist so ein bisschen komisch. Wenn man das wörtlich wiedergibt, dann heißt das so viel wie, lasst eure Rettung sich auswirken. Lasst eure Rettung durch Jesus Taten folgen. Seht zu, dass eure Rettung, die Jesus euch geschenkt hat, dass die in eurem Leben Konsequenzen bewirkt. Wieso Rettung? Jesus sagt, wer durch eine Entscheidung für ihn Christ wird, der ist gerettet. Das heißt, Gott lässt seine Anklage ein für alle Mal gegen mich fallen. Alles, was ich ihm gegenüber, mir selbst gegenüber, anderen gegenüber falsch gemacht hat, es ist vergeben und ich kann einen echten Neustart machen. Ein neues Leben, wo das nicht mehr eine Rolle spielt. Ich bin von seinem Gericht freigesprochen und Gott verleiht mir sozusagen den Stempel tadellos und angenommen. Die ganze Bibel macht aber klar, das ist ein Geschenk Gottes. Das können wir uns nicht durch gute Taten verdienen oder so. Manche Leute sagen ja, christlicher Glaube, das heißt, ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein, ich sammle sozusagen Credits, Pluspunkte bei Gott und wenn das Konto voll genug ist, dann bin ich für ihn annehmbar. Das hat nichts mit christlichem Glauben zu tun. Sondern Gott schenkt uns das aus Liebe. Er sagt, ich lösche dein Sündenkonto aus, du kannst neu anfangen, weil ich dich lieb habe. Dieser Satz hier kann also nicht bedeuten, verdiene dir Gottes Liebe, verdiene dir Gottes Gnade, sondern es bedeutet, lebe das, was du glaubst. Christsein ist einerseits ein einmaliger Schritt, durch den ich mich einmalig für ein Leben mit Jesus entscheide, aber danach ist es auch ein Lebensweg, es ist ein Lebensstil. Man könnte sagen, Christsein, Leben in dieser Welt, das ist sowas wie eine lebenslange Ausbildung zum Jünger von Jesus. Das ist ein Wachstumsprozess, wo ich immer mehr weg von meinem alten Leben ohne Gott komme und wo ich nach und nach immer mehr von Gott geprägt werde und immer mehr so werde wie ihn, sein Charakter, seine ganze Art, sein Wesen, das färbt immer mehr auf mich ab. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen schlammigen Sumpf. Die Bibel sagt, wir sind erstmal Grundzustand verloren, unsere Verbindung zu Gott ist gekappt, das ist, was Sünde heißt. Und in diesem schlammigen Sumpf gehen wir sozusagen immer mehr unter. Vielleicht merken wir das gar nicht mal unbedingt. Jetzt kommt aber Jesus und sagt, hier, ich hole dich raus, pack zu. Meine Entscheidung, Christ zu sein, das ist sozusagen das Annehmen der Hand Jesu. So, jetzt zieht er mich raus aus diesem Schlamm. Jetzt bin ich aber noch ziemlich schmutzig. Also ich bin raus aus dieser Gefahr, raus aus diesem Untergehen, aus diesem Verlorengehen, aber jetzt muss ich auch irgendwie mal nach und nach wieder sauber werden. Ja, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ich als Christ lebe, wenn ich immer mehr von Gott geprägt werde, immer mehr lerne, mit ihm zu leben und nach seinem Willen zu leben. Das ist immer eine Partie meines Körpers, die dann so nach und nach gereinigt wird. Und wenn ich dann irgendwann nach dem Tod vor Gott stehe, dann bin ich sozusagen rein und weiß gewaschen. Vielleicht ist das so ein bisschen so eine Eselsbrücke. Christsein ist also nicht sowas wie eine Versicherung, die man einmal abgeschlossen hat und dann legt man die zu den Akten, dann kriegt man vielleicht ab und zu Post, aber das war's dann vielleicht auch. Es ist insofern gesehen eine Versicherung, dass ich ein für alle Mal sicher sein kann, ich bin mit Gott zusammen, aber nicht in dem Sinne, dass man das dann einfach zu den Akten legt und das war's, wenn man einmal sozusagen beigetreten ist und fertig. Es geht nicht darum, dass man einmal die Taufe hat, dann die Konfirmation und dann ist man ein Kirchenmitglied und zahlt sozusagen seine Monatsbeiträge durch die Kirchensteuer. Das ist auch natürlich ein Teil. Aber dieses rein Formale, das ist nicht das, worum es Gott geht. Es gab im Alten Testament Leute, die haben gesagt, hey, hier bei uns in Jerusalem steht doch der Tempel. Das war sowas wie ein großes Zentralheiligtum, so die große Hauptkirche, wenn man so will. Und da gab es allen Ernstes Leute, die haben gesagt, dieses Haus Gottes, was hier steht, das ist wie so ein Talisman. Der beschützt uns vor allem Schlechten und solange das Ding hier in unserer Mitte steht, ist zwischen uns und Gott alles in Ordnung. Diese Steine, die da stehen, das ist sozusagen Gottes Anwesenheit in Stein gepackt. Das stimmt natürlich nicht. Gott hat immer wieder durch seine Propheten gesagt, Leute, ihr müsst zu mir umkehren, ihr müsst auch auf mich hören, was ich euch sage. Oder im Neuen Testament. Einige von uns hier kennen vielleicht noch Johannes den Täufer aus so ein paar Bibelgeschichten. Der ist so ein Prophet gewesen, der Jesus vorausgegangen ist, ihn angekündigt hat. Und der musste sich ziemlich über Leute ärgern, die gesagt haben, wir sind doch Nachkommen von Abraham, diesem großen Glaubensheld aus der Bibel. Wir sind leibliche Nachfahren, wir sind Volk Israel, wir sind das jüdische Volk. Und allein durch diese leibliche Abstammung sind wir doch schon auf der sicheren Seite mit Gott. Johannes hat im Namen Gottes gesagt, nein, kehrt um und erweist euren Glauben als echt. Zeigt durch euer Leben mit Gott, dass ihr das ernst meint, was er sagt. Ja, Gott will eine lebendige Beziehung, eine echte Gemeinschaft mit mir, die abfärbt auf mein Leben. Und da habe ich offenbar einen Eigenanteil, das ist das Interessante. Einerseits sind alle positiven Veränderungen Gottes in meinem Leben, das ist sein Werk. Aber wir Menschen haben die Möglichkeit, das zu blockieren und es abzuwürgen, irgendwie gegen Gott dicht zu machen, indem wir ihn nicht einbeziehen in unseren Alltag, indem wir uns vielleicht vom Zeitgeist oder von der Meinung anderer Leute abhängig machen, aber das über das stellen, was er sagt. Oder indem wir eben auch an Lieblingssünden festhaben, wo wir eigentlich wissen, das ist nicht so unbedingt in Ordnung für Gott, aber wir machen es trotzdem. Paulus sagt hier in dieser Bibelstelle, als Christ, als entschiedener Nachfolger von Jesus, lebe, was du bist. Du bist ein für alle Mal ein Kind Gottes, wenn du zu Jesus umkehrst. Du bist befreit vor Gottes Zorn, der denen blüht, die nicht auf ihn hören wollen. Und du bist berufen, ein Licht für die Menschen zu sein, heißt es ein paar Verse weiter. Das soll bedeuten, also ein Mensch, wo Gottes Wirken sichtbar wird. Ein Mensch, an dem man irgendwie sehen und ablesen kann, wie herrlich und wie schön und wie gut Gott ist. Also stehen wir ihm nicht im Weg und lassen ihn das tun, was er in unserem Leben vorhat. Und zwar heißt es hier mit Furcht und Zittern. Ein bisschen schockierender Ausdruck für eine Bibelstelle, aber ja, es ist ein bewusst übertriebener Ausdruck. Bemüht euch darum, mit Gott zu leben, mit Furcht und Zittern. Das ist so eine bewusste Übertreibung, die sagen soll, lasst das eure größte Sorge sein, dass Gott in eurem Leben den Platz hat, der ihm zusteht. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung oder nach Luther, schaffet, dass ihr selig werdet. Letzter Gedanke, das kann so ein bisschen überfordern, dieser Gedanke, dass ich so denke, okay, ich soll jetzt ein Mensch sein, der mit Gott im Einklang ist und der das tut, was er sagt. Das ist auch eine Überforderung. Aber nur dann, wenn man den zweiten Vers hier weglässt. Da heißt es nämlich, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, seinen Willen auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Oder nach Lutherbibel, Gott ist, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott legt uns nicht einfach so einen Katalog mit seinen Forderungen vor und dann müssen wir irgendwie selber zusehen, wie wir das klarkriegen. Wie so eine Tributzahlung, wenn man irgendwie im Krieg erobert wurde, das ist nicht der Gedanke. Wenn mir die Kraft fehlt, mit Gott zu leben, wenn mir die Kraft zum Glauben fehlt oder auch der Wille, dann sagt Gott, komm zu mir, tank auf, ich gebe dir, was du brauchst. Dass er uns den Willen gibt, das ist auch nicht so gemeint, dass er unseren freien Willen irgendwie ausschaltet, wie bei so einer Marionette, wo irgendwie von oben so die Fäden kommen und die kann nicht anders, als was der da oben so macht. Das ist nicht gemeint. Gott zwingt sich uns nicht auf, aber Gott liebt uns und wenn wir uns auf ihn einlassen, dann wird er in uns eine Gegenliebe wecken. Gottes Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen, die ist so herzlich, die ist so ansteckend und so einladend, dass ich anfange, ihn zurückzulieben, wenn ich ihn in mein Leben reinlasse. Deswegen, wenn es meinem Glauben an Kraft fehlt oder auch an Willenskraft, dann kann man ihm das sagen. Er verurteilt mich nicht dafür, sondern er teilt großzügig Glaubenskraft aus. Er füllt sozusagen den Tank von meinem Glauben wieder auf. In dem Sinne, das ist, finde ich, eine großartige Zusage für die neue Woche, die heute anfängt. Ich weiß nicht, was Sie in dieser Woche so vielleicht vor euch habt. Vielleicht steht was wirklich Schwieriges an, irgendeine Herausforderung, irgendeine nicht so leichte Situation. Und wenn jemand sagt, ja, ich würde da so gern Gott vertrauen, aber irgendwie klappt's nicht, dann möchte ich das hier nochmal zusprechen. arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn so auszuführen, wie es ihm gefällt. Amen.